Ihr Lieben, ihr habt gemerkt, der Josua hat euch ja so reingeführt, wie man so ein Gespräch starten kann. Und richtigerweise kamen auch Fragen, ja, wie ist es denn jetzt so in der Familie oder mit Freunden, mit Nachbarn, die man schon lange kennt, die wissen, dass wir Christen sind. Und ich habe euch ja am Anfang schon gesagt, also wir werden in so 2,5 Stunden nicht alles schaffen abzudecken. Ich werde morgen im Gottesdienst auch noch ein bisschen mehr darüber eingehen, wie man im Alltag anders leben kann, dass Leute das vielleicht interessant finden. Es ist ein eigenes Feld für sich, wie man in der Familie selbst miteinander redet. Aber eins darf ich euch sagen, predigt nicht jedes Mal, wenn ihr Leute aus der Familie trifft. Sondern seid liebevolle Familienmitglieder. Und macht den Unterschied, indem ihr die seid, mit denen man sich nicht verkracht. Und wenn mal was schiefgelaufen ist, dass ihr die Ersten seid, die sich entschuldigen oder die den ersten Schritt wieder auf die Leute zumachen. Das merken die Familienmitglieder, dass du anders bist. Und dann gibt es mit Sicherheit Situationen, wo sie genau dich dann brauchen. Und wenn du da bereit bist und sprachfähig bist, das, was du heute lernst, ein Stück weit, dann kannst du auch wirklich einfach ganz entspannt und nicht so, oh ja, jetzt geht's los, und brrrt, sondern auch hier wieder offen mit den Leuten zu reden, für sie da zu sein, für ihre Nöte da zu sein. Manchmal hört man von Nöten in der Familie, da dachtest du so, ich dachte, wir sind Familie, ich wusste das gar nicht. Und da dann bereit zu sein und Diener zu sein. Das ist echt hilfreich. Also daher, ich weiß, vielleicht habt ihr dürft auch zwischendurch immer mal so melden und eine Frage stellen. Wir können nicht in der Zeit auf alle Fragen richtig, also mehr eingehen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Aber wir machen ja so einen Rundumschlag und so Basics, damit ihr dann auch in anderen Situationen gut reagieren könnt. Ist das erstmal okay von der Antwort her? Auch wenn es jetzt nicht okay wäre, ich kann trotzdem jetzt nicht weiter aufhören. So. Ihr habt gesehen den Start in Einstieg mit Geschichte und so weiter und jetzt denkt ihr so, Mensch, wir haben eine Stunde darüber gesprochen oder länger als eine Stunde. Wie lange soll da so ein Gespräch gehen? Auch hier, ihr müsst es zusammengefasst sehen. Das mache ich jetzt kurz, damit ihr es nochmal auf dem Schirm habt, um in den nächsten Schritt reinzukommen. Jetzt kommt gleich Step 2. Der Start ist natürlich nur ein Bruchteil von dem Gesamten. Das heißt, du hast einen Start, wie auch immer der aussieht, wie Josua erklärt hat, ob es ein Hund ist, wo du fragst, oh, ist der süß, wie heißt denn der? Oder Kreuzkette, das ist ja interessant, was bedeutet die denn für dich? Was auch immer es ist, um dann innerhalb des Gespräches zu hören, ganz wichtig zu hören, was ist das Problem? Manche haben sich auch gefragt, ja toll, Jesus hat so einen Eindruck für die Frau, was ist denn, wenn ich sowas nicht höre? Ja, du hörst doch die ganze Zeit zu. Weil wenn du mit der Person redest, dann erzählt die Person, wenn du zuhörst, hörst du, worauf du eingehen kannst. Ist interessant, wenn du über einen Hund, ist ein bisschen pauschal, aber wenn du fragst, wie heißt denn der Hund, ist ja, hat jemand von euch einen Hund? Keine Angst, ist keine Fallfrage, keine, wie sagt man, Fangfrage, ja, sondern einfach nur, es ist interessant, dass wenn du nach einem Hund fragst, oh, der ist ja süß, wie heißt denn der, da sagen sie ja nicht nur den Namen, sondern sie sagen dir auch, wie der in die Familie gekommen ist, was passiert ist und da kommt die ganze Geschichte mit hinten ran. Also liebevoll gemeint, ne? Und dann kriegst du ja schon mit, ach, das war in einer Zeit, wo in der Familie das schwierig war und sie brauchte einen Hund, weil sie so alleine war. Und das ist genau der Punkt. Daran kannst du dann ansetzen und das reinbringen, wo du Gott erlebt hast, wo du vielleicht einsam warst. Ja? Also so eine Dinge, das sind super Brücken und wir müssen jetzt nicht denken, oh Gott, Jesus hat das so genial gemacht. Ich muss genauso wie Jesus, ich höre ihn aber gar nicht so, wie Jesus den Vater gehört hat. Und dann machst du dich schon verrückt. Nein, einfach zuhören, was die Leute erzählen. Und dann kannst du drauf eingehen. Dann das mit dem Interesse wecken, das heißt einfach, dass wie du redest, was Josua so wunderbar erklärt hat, auch wie Jesus es gemacht hat, das ist jetzt nicht wie in einer eigenen Session, du brauchst 10 Minuten, bis du das Interesse geweckt hast, sondern es ist innerhalb deines Gespräches, wie du mit ihnen redest. Ja? Und das heißt, wir sind gerade erst bei ein paar Minuten im Gespräch eigentlich. Dann mit den Beispielen, wie du das Interesse wecken kannst, völlig richtig. Man kann nicht immer nur übers Leben fragen, man kann auch andere Dinge fragen. Das sind alles immer nur Beispiele, es ist mir ganz wichtig. Lernt die Dinge nicht auswendig, die hier stehen, sondern nimmt sie als Inspiration, dass sie zu euch passen und ihr habt eigene Fragen, die ihr stellen könnt, die auch Interesse wecken können. Ja, also ihr müsst nicht fragen, bist du denn glücklich? Obwohl es ein guter Einwand war, den du hattest, was manche das sagen, ich bin glücklich. Ja, Josua, super gesagt, erzähl doch mal, was macht dich so glücklich? Und da hörst du auch wieder zu, wir müssen lernen zuzuhören. Steht auch irgendwo im Heft, du siehst es jeden Morgen im Spiegel. Wie viele Ohren hast du? Und wie viele Münder hast du? Was könnte das eventuell für eine Brücke sein? Doppelt so viel zuhören, wie du redest. Wenn du mehr zuhörst, hast du mehr Informationen über die Person und kannst darauf eingehen. Und da hilft dir dann der Heilige Geist auch noch dabei. Das ist doch gut, zu wissen, dass man nicht allein ist. Ja, dann in den Übergang zu gehen, bitte macht es nicht so, ja, darf ich dir jetzt mal meine Geschichte erzählen? Weil was könnte für eine Antwort kommen?
Nein.
Nein. Ich sage immer, sei offensiv höflich. Was ist denn offensiv höflich? Offensiv höflich ist, dass du ganz bewusst positiv auf die Person zugehst, mit denen höflich bist und genauso höflich kannst du einfach deine Geschichte einbauen. Ah, das ist ja interessant mit der Einsamkeit. Ja, das kann ich nachvollziehen, dass man da jemanden braucht. Bei mir war das mal so, dass ich, als ich gar nicht mit dem Glauben irgendwie unterwegs war und schon bist du in deiner Geschichte drin. Also bau das wirklich ins Gespräch so ein, dass es übergeht. Ganz, ganz einfach. Also nicht so staccato-mäßig, immer jetzt kommt das, jetzt kommt, ah warte, der Josu hat gesagt, jetzt kommt das, jetzt kam der Basti, jetzt kommt das. Sondern das muss natürlich ein fließender Übergang sein. Das ist eine Übungssache. Wirklich, bitte übt einfach. Übt miteinander. Ich habe so viel auch jetzt noch Gespräche versemmelt. Und jedes Mal, wenn ich es versemmelt habe, denke ich mir, okay, was kann ich daraus lernen? Mach mich nicht verrückt, verdamm mich nicht damit. Sondern es ist für mich ein Privileg, immer wieder zu wissen, ah, beim nächsten Mal hätte ich es anders machen können. Und gerade auch mein Typ. Ich meine, ihr merkt ja, ich bin ja eher vor euch jedenfalls. So eher so, hey, hallo, hey, alles schön, komm, wir trinken Kaffee. Und zu Hause kommt so meine stetige Charakterführung durch. Oh, da brauche ich mal meine Ruhe. Ich will mal, oh nee, jetzt nicht so laut. Und das ist, bin ich auch. Aber ich merke, dass ich andere Typen, die vielleicht viel dominanter sind oder viel gewissenhafter sind, die sagen mir dann immer, du redest ja immer nur so oberflächlich. Also gerade die Gewissenhaften, die sagen zu mir, ich rede ja nur oberflächlich. Wir müssen ja auch mal in die Details gehen. Aber ich bin halt nicht so der Detailtyp. Deswegen werde ich die Person vielleicht nicht so gut erreichen. Aber diejenigen von euch, die wirklich mehr so im Detaillierten drinne sind, selber gewissenhaft sind, könntet ihr euch vorstellen, dass ihr wahrscheinlich die Leute besser erreicht als ich? Und das ist ein wichtiger Punkt. Ihr müsst niemanden kopieren, der hier in der Runde ist. Ihr müsst uns nicht kopieren. Ihr müsst andere Leute von YouTube nicht kopieren. Sondern du sollst das finden, was in dir eine Stärke ist. So, sind Leute hier, die so im IT-Bereich unterwegs sind, Programmierer und so? Gibt es da welche? Michael, weiß ich. Und Janko. So, jetzt ist natürlich eine typische Schublade. Ihr könnt mich total korrigieren, wenn es nicht so ist. Für mich als Initiativer sind diejenigen, die so Programmierer sind, IT, die so richtig ins Detail gehen und so weiter, so manchmal Gefühl, die brauchen so einen Raum, wo alles ruhig ist, muss auch nicht so groß sein, eher dunkel als hell. Haut es hin, Michael und Janko? Ja? Okay, danke. Puh, Glück gehabt. So, wenn ich da reinkomme in so einen Raum und sage, hey, schön, dass ihr da seid, könntet ihr vorstellen, dass sie schon denken, oh, bitte mach die Tür wieder zu. Aber jetzt stell dir mal vor, dass jetzt zum Beispiel Michael oder Janko, die ja wissen, dass es für sie anstrengend ist, sie aber auf ihre Art und Weise, weil sie vielleicht auch eher so sind, mit dem IT-Mann vielleicht erstmal eine E-Mail schreiben. Hey, heute einen Kaffee trinken? Oder wie auch immer, dass dann besser gehen würde. Die wissen viel besser, wie man diejenigen erreicht. Aber sie können die Tipps nutzen, die sie einfach bekommen, wie man auch ein Gespräch dann führen kann, wenn dann das Gespräch dann doch irgendwann nach der 10. E-Mail gestartet ist. War jetzt ein kleiner Witz dabei. Ja? Also ihr merkt, bitte deine Art und Weise, wie du bist, nutzt die Tipps und pass sie in deine Charaktereigenschaft mit ein. Okay? Und ich weiß, es gibt Leute, da musst du mal zwischendurch sagen, du musst schneller auf den Punkt kommen. Ja? Das müssen wir Initiativen lernen. Die quatschen und dann finden sie selber noch lustig, dass sie gar nicht lustig waren und dann quatschen sie und irgendwie, hallo, wir wollten irgendwann auch mal von Jesus, ach ja, der Jesus, ach, dann lachen wir schon wieder, den haben wir ganz vergessen. Sind hier auch so ein paar Initiative dabei, so wie ich? Hey, super. So, ihr seht, wir sind einfach so vielfältig und das ist gut. Das ist gut. Das ist gut und es ist wichtig, auch in einer Gemeinde vielfältig zu sein. So. Wir gehen mal weiter. Ihr Lieben, es geht mir jetzt ums Evangelium. Und zwar, jetzt stell dir mal vor, wir sind jetzt in diesem ganzen Gespräch schon so weit gekommen, dass du erzählt hast, wie du Gott erlebt hast, warum du an Gott glaubst, wie auch immer. Auch hier die Brücke nicht, darf ich dir jetzt mal das Evangelium erklären? Sondern ich packe das meistens gleich mit ran. Also wenn die nicht reagieren und sagen, oh, deine Geschichte, okay, jetzt sag mir nochmal, wie war das mit deinem Papa? Dann kann ich ja nochmal ein bisschen mehr erzählen. Aber dann sage ich, weißt du, und dann in der Situation habe ich erlebt, wie man Gott erleben kann, aber wusste, ich schaffe es aus eigener Kraft nicht. Und fange an, das Evangelium zu erklären. Und ihr habt jetzt auf Seite 14, fängt es an mit der Botschaft, mit dem Evangelium, wie man es erklären kann. Da ist mir auch einleitend wichtig zu sagen, dass es uns nicht darum geht, dass ihr unsere Sätze, die wir formuliert haben, dann auswendig lernt, sondern auch hier wieder eine Inspiration, wie man das Evangelium so erklären kann, dass auch andere Menschen, die den Geist Gottes noch nicht in sich haben, trotzdem verstehen können erstmal. Ob sie dran glauben, ist eine andere Sache. Aber erstmal verstehen können, wovon wir reden. Und auch hier einleitend dazu gesagt, der Geist Gottes, der in uns ist, was macht er? Der führt uns in alle Wahrheit. Er ist unser Tröster. Er ist unser Beistand. Ich rede noch gar nicht von den Geistesgaben und so weiter. Das dürfen wir heute Abend alles erleben. Sondern der Geist Gottes, der in uns ist, kommt in dem Moment hinein, wenn wir uns für Jesus entschieden haben. Natürlich, der Geist Gottes kann Sachen vorbereiten. Der hat meine Situation, wie ich mich entschieden habe, auch vorbereitet. Aber ich selber, und das möchte ich euch als Ermutigung weitergeben, als ich mich für Jesus entschieden habe, ich habe die Heilung meiner Mutter gesehen in einem Gottesdienst, wo ich gar nicht hin wollte, ich nur hin musste, weil meine Mutter nicht Auto fahren konnte. Weil ihr Arm war so gebrochen, dass sie ihn nicht normal bewegen konnte. Nach den OPs konnte sie ihn auch immer noch nicht bewegen. Und dann habe ich sie zu einem Gottesdienst gefahren, zu Billy Smith, schon mal gehört?
Ja.
Ja? Für manche ist es ein umstrittener Heilungsprediger. Für mich war es derjenige, der mich zu Jesus geführt hat. Aber ich habe einfach nur gesehen, meine Mutter wurde geheilt, die bewegt den Arm wieder normal. Ich dachte so, boah, das will ich auch erleben. Ich wollte erleben, dass durch mein Gebet Menschen gesund werden. Und deswegen habe ich gesagt, dann muss ich mich für Jesus entscheiden. Alles klar, mache ich. Ich habe keine Sündenerkenntnis gehabt. Ich habe keine Schulderkenntnis gehabt. Ich habe gar nicht verstanden, warum ich getrennt bin von Gott, wie wir es immer versuchen, als Christen zu erklären. Sondern was ich verstanden habe, mit Gott geht es, ohne Gott geht es nicht. Anders umgesetzt, mit Gott bin ich auf dem Weg mit Gott, ohne Gott bin ich auf dem Weg ohne Gott. Und das ist der entscheidende Punkt für die Menschen, die dort draußen leben und die noch nicht mit Gott leben. Wir versuchen auf verschiedenste Art und Weise den Leuten zu erklären, warum sie schuldig sind. Aber sie werden es nicht verstehen. Wir versuchen dann mit, na kennst du das, dass du mal so eine Notlüge hast? Ja, naja, eine Notlüge. Ja, aber das ist Sünde vor Gott. Jetzt mal ganz ehrlich, wie soll das ein Nicht-Christ verstehen, dass dann ein Gott, ein liebender Gott, wegen einer Notlüge nicht mit uns zusammen sein kann? Du wirst es mit keinem Wort erklären können. Da brauchen wir den Heiligen Geist, logisch. Aber ich sage mir immer, das ist meine eigene wirkliche Überzeugung ist, wir müssen ihnen erstmal den Weg zu Gott zeigen, damit sie sagen, ey, das möchte ich auch. Ich möchte mit Gott leben. Und dann kommt dadurch, weil der Geist Gottes in dich hineinkommt, kommt auch mit der Zeit die Erkenntnis, ah, die Dinge. Ich habe nicht von Anfang an geglaubt, dass Gott die Welt geschaffen hat. Das hat 1,5, 2 Jahre gedauert. Klar, weil ich eine Predigt mal gehört habe, weil mir jemand das erzählt hat. Aber im Endeffekt habe ich es nicht geglaubt, weil es jemand gesagt hat, sondern weil es sich in mir entwickelt hat. Ich war bei mir in der Klasse, das war mein Lieblingsfach. Die Evolution, dass wir von Menschen abstammen, war für mich völlig logisch. Von Affen abstammen. Von Menschen, oh, das war die Wahrheit. Siehst du, so tief ist es schon drin. Ja, aber ich war da wirklich, das war mit mein bestes Fach. Das war total logisch, auch wie sie es in der Schule erklärt haben. Dass genau der eine Brücke noch fehlte vom Neandertaler zum Homo sapiens, dass dieses Zwischenstück an Menschenaffe noch fehlt bis heutzutage, steht ja nicht in den Lehrbüchern. Aber ich habe es geglaubt. Und es musste der Geist Gottes bewirken, da hätte mir jeder alles sagen können. Und so glaube ich, dass wir auch die Freiheit brauchen, ihr Lieben. Dass Menschen, die auf dem Weg mit Gott sind und sich sogar entschieden haben, sie werden danach nicht sofort alles richtig machen. Sie werden ganz viel noch falsch machen. Aus unserer Sicht falsch. Aber Gott steht da und sagt, hey, sie haben sich auf den Weg gemacht mit mir und ich bin mit da, dass Christen da sind, sie in Jüngerschaft führen, aber bewusst der Heilige Geist jetzt in ihnen ist. Ab dem Moment, wo du dich entscheidest und sagst, Jesus, komm in mein Leben, kommt der Heilige Geist. Und er führt uns dann zusammen mit Gemeinde und anderen Christen, völlig klar, in die Wahrheit erst. Also versucht uns nicht im Evangelium gleich den Leuten zu sagen, ihr sündigt, machst es falsch und deswegen bist du getrennt von Gott. Was ist der Ursprung? Warum seid ihr getrennt von Gott gewesen, bevor ihr euch von Gott entschieden habt? Für Gott entschieden habt? Was ist der eigentliche Ursprung? Warum seid ihr getrennt von Gott? Weil sich Eva falsch entschieden hat. Schön, dass meine Frau Eva heißt. Wirklich jetzt. Sie hat schon gesagt, wenn wir einen Sohn kriegen, heißt er Adam. Habe ich gesagt, auf keinen Fall. Klar, das können wir den Leuten jetzt nicht erklären, wenn wir jetzt mit Adam und Eva anfangen. Oh je. Aber der Sinn ist dahinter, dass wir uns noch nicht für Gott entschieden haben. Und das ist das, was uns von Gott trennt. Weil ihr wisst ja selber, alle, die hier sitzen, sogar wir sündigen immer noch. Obwohl wir durch Jesus errettet sind und unsere Sünde dadurch vergeben ist, weil wir mit ihm leben, ihm auch Sachen bekennen und so weiter. Das ist alles richtig, das ist nicht falsch. Aber der erste Schritt ist, sich für ihn zu entscheiden. Und erst dann kann der Weg mit Gott losgehen. Ich habe gemerkt, sobald ich versucht habe, den Leuten zu erklären, warum sie schlechte Menschen sind, also von Gott getrennt sind, da blicken die es gar nicht mehr. Und es gibt auch hier wieder Ausnahmen. Also auch bitte, es ist nicht nur eine Richtung. Es gibt Leute, die kriegen so eine Erkenntnis bei so einem Gespräch und die sagen danach, boah, dann darf ich das ja nicht mehr. Oh, das kann ich nicht mehr machen. Oder wie bei dem Matthäus, ja, wo Jesus ihm begegnet, den Zachäus, wo Jesus ihm begegnet ist. Sie sitzen zusammen und essen nur. Wir lesen noch nicht mal, dass Jesus ihm sagt, du, was du alles machst, das ist falsch. Sondern wir lesen nur, dass sie zusammen Zeit verbringen und plötzlich sagt Zachäus, ey, was ich mache, ist nicht in Ordnung. Ich gebe alles zurück und wem ich verschulde, gebe ich sogar vierfach zurück. Also es ist eine Erkenntnis passiert, weil sie eine Begegnung mit Jesus hatten. Und die Begegnung entsteht, wenn sie Gott annehmen. So, und deswegen, glaube ich, können wir das Evangelium auch leicht und einfach den Leuten erklären. Und so gehen wir mal entlang. Ihr seht hier auf Seite 14 immer eine rote Überschrift. Das ist so die Überschrift für dieses Symbol, was immer daneben steht. Das Symbol soll euch auch einfach nur helfen, dass ihr einen roten Faden habt. Und ich lese euch mal vor, wie wir es beschreiben würden oder so ungefähr beschreiben, weil ich ja initiativ bin, bin ich so im Auswendiglernen nicht ganz so gut und erzähle es auch immer ein bisschen anders, aber der Kern ist derselbe. Und hier einfach nur mal als Idee, wie man es sagen kann. Ja? Gott liebt Menschen so sehr, dass es von Anfang an sein Plan war, mit Menschen befreundet zu sein. Damals war auf der Welt alles in Ordnung. Es gab keine Kriege, keine Ungerechtigkeit, keine Krankheit und alles war perfekt. Der Mensch lebte mit Gott in Frieden und Harmonie. Guck mal, Lieben, das ist eine Beschreibung, was beinhaltet das alles? Das Ungesagte ist, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass er mit den ersten Menschen zusammengelebt hat im Paradies, Adam und Eva, da haben wir sie. Ohne sie zu erwähnen, haben wir nicht gelogen, sondern wir haben gewisse Dinge, die du gar nicht in alles hineinpacken kannst, quasi mit drin. Die Leute haben noch nie gehört, dass Gott den Menschen so sehr geliebt hat, dass er mit ihnen zusammenleben möchte. Das haben die Leute noch nicht gehört. Sogar diejenigen, die in der Konfirmation waren. Kennt ihr Leute, die konfirmiert sind? Wegen den Geschenken. Ja. Wegen den Geschenken. Wegen den Geschenken. Sie haben von Gott schon gehört. Aber sie haben noch nicht gehört, dass Gott mit den Menschen zusammenleben wollte. Das war sein Plan. So, und wir versuchen es immer ganz anders zu erklären, so dass die Leute, Gott hat die Welt geschaffen. Wir fangen manchmal mit dem Evangelium an, Gott hat die Welt geschaffen. Und schon sind wir an einem Punkt, wo in dem Kopf des Menschen, mit dem du redest, eigentlich innerlich eine, was? Gott hat die Welt geschaffen? Oh nee, so einer ist er. Sag ihm doch was, was er noch nie gehört hat. Dass Gott mit dem Menschen befreundet sein wollte. Ist doch gar keine Diskussionsgrundlage, ob Gott die Welt geschaffen hat oder nicht. Das war für mich damals völlig irrelevant. Ich hätte sogar sagen können, weil ich dieses Wunder erlebt habe, ja, ist mir doch jetzt egal, ob Gott die Welt geschaffen hat oder Evolution. Ich habe ihn gerade hier erlebt. Das ist der Punkt. Also zu sagen, Gott wollte mit dem Menschen zusammenleben, ist ein ganz entscheidender Punkt, weil das ist die Wahrheit. Dafür hat er uns doch gemacht. Sagt ihnen das doch so, ganz einfach. Gott wollte von Anfang an mit dir leben, weil er dich mag, weil er dich liebt. Ach so. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Und zwar, ich lebe getrennt von Gott. Auch hier wieder, wir wollen gerne sagen, aber weil wir Sünder sind, sind wir getrennt von Gott. Oder die Sünde trennt uns von Gott. Und es ist jetzt gar nicht, ich will das gar nicht veräppeln, weil es ist ja auch Wahrheit dabei. Aber hier sind wir bei dem Punkt, den ich vorher erklärt habe. Wie soll das jetzt ein Nicht-Christ verstehen? Also allein das Wort Sünde ist schon für diese, weil das ist einfach zerrissen worden, ob in den Medien, auch von Christen in den Medien. Ich meine, wir müssen als Christen auch wissen, wenn wir irgendwo ein Interview geben, die schneiden es danach so, wie sie es gerne wollen als Sender. Und dann kommt das alles komisch rüber. Ja? Marsch des Lebens ist grundsätzlich eine richtig gute Sache, dass wir für das Leben sind. Aber wenn sie dann Christen interviewen, dann hauen die da manchmal Dinge raus und ich denke mir so, oh, ist doch kein Wunder, dass die Leute alle denken, wir haben einen, ne? So. Weil das einfach, das ist nicht die Liebe, die Jesus eigentlich weiterbringt. Jesus ist voll für das Leben. Aber Jesus hätte einen Nicht-Christen nicht eins von Dez gegeben, gesagt, du bist so ein schrecklicher Sünder. Das, was ist, was du machst, das ist Mord. Das, wo Jesus sagt, es ist wie Mord, das sagt er den Pharisäern, den Glaubenden übrigens und nicht den Nichtchristen. Auch interessant. Auch interessant. Das muss man mal aus der Sicht sehen, ja. Okay, also das heißt, wir denken, man kann es so gut auch umschreiben, dass wir Sünde als Wort rauslassen, aber der Sinn der Sünde steckt immer noch drin. Wir nennen es gern Verfehlung oder Schuld. Wir nennen eher das Wort Schuld. Das hilft ein bisschen besser rumzugehen. Ich lese mal vor. Der Mensch entschied sich, seinen eigenen Weg zu gehen und wandte sich so von Gott ab, um unabhängig zu sein. Diesen Alleingang und die Taten, die daraus entstehen, auch interessant, weil wir ohne Gott leben, entstehen diese schlechten Taten, nennt die Bibel Schuld. Heute sehen wir die Konsequenzen dieser Entscheidung. Anstatt dass wir in Frieden und Harmonie miteinander leben, gibt es Lüge, Hass, Eifersucht, Krankheit, Krieg. Aber noch viel schlimmer ist, dass diese Schuld uns ewig von Gott trennt. Wir also nicht mit ihm zusammenleben können. Das Problem ist, dass der Mensch es nicht aus eigener Anstrengung schafft, die Verbindung mit Gott wiederherzustellen. Andere Wege wie unterschiedliche Religionen sind einfach nur ein verzweifelter Versuch, Gott wieder nahe zu kommen. Auch hier wirklich nur eine Idee, wie man es formulieren kann. Du kannst es kürzer formulieren oder in deinen Worten. Aber einfach so, ihr müsst immer bedenken, wir sind oft in unserer christlichen Blase und haben Worte, die andere einfach nicht verstehen können. Herrlichkeit Gottes. Ja, für uns ist es viele klar, was es bedeutet. Viele haben es noch gar nicht erlebt. Also so, was dann Leute meinen mit Herrlichkeit Gottes. Aber wie soll es ein Nicht-Christ verstehen, was Herrlichkeit Gottes ist? Die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes. Also da frage ich mich, was denken Nicht-Christ, wenn wir sowas sagen? Ja? Aber das ist bei uns so normales Jargon, sagt man doch. Ne? Ja? So, ihr seht auch hier, dass das Problem mit diesen ganzen anderen Religionen, Josu hat es ja vorhin so gut gesagt, konfrontieren und sagen, das, was du glaubst, stimmt nicht. In der Bibel heißt es so und so und so und so und so. Die Leute, die in anderen Religionen und Glaubensrichtungen sind, die sind ja auf der Suche, richtig? Sonst hätten sie ja nicht so ein Glaubensbild. Hör dir das alles an. Und dann kannst du höchstens mal sagen, hey, das ist interessant, was du sagst. Warum ich aber an Jesus glaube, ist, er ist der einzige Gott in allen Glaubensrichtungen auf der ganzen Welt, ist der einzige Gott, der zu den Menschen gekommen ist, ohne dass ich was dafür tun musste. Alle anderen Glaubensrichtungen, kannst du dir mal merken, aufschreiben, wie auch immer, da musst du etwas dafür leisten, damit du eventuell bei Gott landest. Ob es im Islam ist, die wissen am Ende gar nicht, ob sie da oben sein werden. Sie sagen, das hilft vielleicht dann bei Allah zu sein, aber sie wissen es noch nicht mal. Sie haben keine Heilsgewissheit. Wir wissen es, weil er kam zu uns Menschen. Das ist für manche nicht greifbar, wir sagen, Gott ist doch so heilig und so. Ja, genau das ist der Punkt. Er ist so heilig, aber er liebt uns so sehr, dass er der Einzige ist, der zu den Menschen gekommen ist, ohne dass wir was tun müssen, sondern uns nur entscheiden müssen. Könnt ihr euch mal so nebenbei noch merken. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das Kreuz. Ich meine, ganz ehrlich, Kreuz ist auch für uns nicht greifbar als Christen. Nicht vom Verstand her. Wir können einfach nur dran glauben, dass es so ist. Und ich sage gerne dann, wenn ich in einem Gespräch drin bin, ey, und jetzt kommt ein Teil der Geschichte, ich weiß, der hört sich total verrückt an. Der hört sich vielleicht an wie ein Märchen. Wenn du sowas einleitend sagst zu so einem Punkt, dann zeigst du der Person, dass du sie verstehst. Das heißt, dadurch baust du sogar noch mehr Vertrauen auf, weil die denkt, genau, die hat es verstanden. Ja, ich würde das jetzt echt denken, das ist ein Märchen. Das nennt man Einwandvorwegnahme. Den Einwand vorwegnehmen. Weil wenn du es erzählst und die Person denkt, oh, jetzt geht's aber wirklich verrückt, dann hast du ihn halb verloren. Wenn du aber schon vorher sagst, du jetzt kommst, du bereitest die Person darauf vor. Wenn du das jetzt hörst, könnte sein, dass du denkst, es ist ja wie ein Märchen, aber es ist wunderbar, was passiert ist. Dann fühlt die Person sich viel besser angenommen und abgeholt. Und ganz ehrlich, immer wenn ich das Kreuz erklärt habe, hat auch noch nie jemand danach gefragt, ja, wie soll denn das gehen? Dass da jetzt ein Mensch für die Schuld aller Menschen und so, hat noch nie einer gemacht. Und das ist, glaube ich, wieder das Geheimnis des Evangeliums, dass da drin Kraft ist. Ja? So, wie könnte man es beschreiben? Jesus gab alles für mich. Gott ist gerecht und kann deshalb unsere Schuld nicht einfach ignorieren. Das ist schon trotzdem ein wichtiger Punkt, dass wir, wenn wir nicht mit Gott leben wollen, kann Gott nicht einfach sagen, ach, du bist jetzt trotzdem bei mir nah dran. Das ist wie Vater und Sohn. Wenn der Sohn einfach abhaut, dann ist er weg. Dann ist er weg. Obwohl der Vater ihn liebt. Ja? Weil uns Gott aber so sehr liebt, hat er den perfekten Ausweg für jeden Menschen, der auch dich wieder mit ihnen in Verbindung bringen kann. Also du redest ja mit der Person. Also dich. Gott bewies diese Liebe, indem er seinen einzigen Sohn Jesus Christus in die Welt sandte, der für alle Schuld der Menschen am Kreuz starb. Damit nahm Jesus die verdiente Strafe, die eigentlich für unsere Schuld auf sich, und starb den Tod, den wir verdient hätten. Dadurch hat Gott uns alle unsere Schuld vergeben. Am dritten Tag stand Jesus von den Toten wieder auf, so wie er es angekündigt hatte, und er lebt noch heute, und durch ihn ist der Weg zu Gott wieder frei. Das ist eigentlich, du erklärst es einfach kurz und sagst den Leuten, der einzige Weg, wirklich mit Gott wieder sich zu verbinden, was ein einfacher Weg ist, aber der einzige Weg ist, ist, dass du das, was Jesus am Kreuz getan hat für uns, überhaupt diese Brücke wieder zu schlagen, unsere Schuld, dass wir ohne Gott gelebt haben, es aus eigener Kraft nicht schaffen würden, weil wir immer Fehler machen, dass er das auf sich genommen hat und gestorben ist. Das ist der einzige Weg, weil er dann damit wieder auferstanden ist. Was interessant ist für uns als Christen, ist wieder nur als extra Erklärung für uns als Christen, dass wir Jesus ja als enorm heilig sehen, und es ist ja auch so. Bitte, das ist ganz wichtig. Aber warum konnte denn Jesus überhaupt sterben, wenn er eigentlich Gott war? Theoretisch hättest du in ihn ein Schwert reinstechen können und wäre nichts passiert, weil er Gott war. Aber warum konnte er am Kreuz sterben? Bitte. Entschuldigung, jetzt habe ich es akustisch. Ja, freiwillig schon.
Und die Schuld auf sich hat.
Die Schuld. Die Schuld. Das ist der Punkt. In dem Moment, ich weiß, wir hören das nicht gerne, also nimm es mal mit und wenn du damit kämpfst, schau in die Bibel, prüft alles und behaltet das Gute. In dem Moment, wo er am Kreuz hing und wo er sagte, es ist vollbracht, war er ein Sünder, weil er alle Sünde und alle Schuld von uns auf sich hatte. Das war ja nicht so, er hat jetzt hier einen Koffer. Nee, ich bin weiterhin heilig, das ist der Koffer, die die Schuld und Sünde ist, sondern er nahm es ja auf sich. Er war in dem Moment schuldig und nur deswegen konnte er einen menschlichen Tod sterben und nur deswegen ist er auch in der Hölle gelandet und war dort 3 Tage und hat gesagt, so, ich wollte mal gucken, wie es hier aussieht. Übrigens, den Schlüssel darfst du mir geben, ich gehe wieder nach oben. Das ist der Grund, warum er überhaupt nur sterben konnte, weil er schuldig war in dem Moment. Ich weiß, das ist nicht, Jesus war nur, der hat keine Sünde, nee, hat er auch nicht gemacht. Aber am Kreuz hat er unsere genommen, das sagt ja die Bibel. Er nahm sie auf sich. Das ist interessant, oder? Das ist sogar für uns wichtig zu verstehen, warum er überhaupt sterben musste, um dann wieder durch die Kraft Gottes aufzuerstehen und diese Machttaten des Teufels zu durchbrechen. Nur so ging es. Sonst wäre er direkt im Himmel wahrscheinlich gelandet. Weiß ich nicht, steht nicht in der Bibel, aber das würde ich so verstehen. Okay, ihr habt immer jeweils darunter Bibelverse nochmal, damit ihr das, was wir anders beschrieben haben, auch als Beleg habt, nicht damit ihr den Leuten das sagt, weil die glauben ja noch gar nicht an die Bibel. Da kannst du denen sagen, was Bibel sagt oder nicht. Die sagen, ja, Bibel glaube ich eh nicht dran. Versucht es wirklich einfach so zu erklären. Ihr wisst, es ist die biblische Wahrheit. Und dann schaut, wie Leute auch darauf reagieren. Der nächste Schritt kommt ja gleich. Ein wichtiger Punkt ist, dass du das mit Bibel zitieren. Ich habe nichts dagegen, dass man mal die Bibel zitiert. Aber auch hier brauchen wir das Verständnis. Ich kann euch das deswegen sagen, weil ich 22 Jahre nicht Christ war. Und als ich anfing, an Gott zu glauben oder das gehört habe, klar, der Willi Smith hat die ganze Zeit Bibelstellen zitiert, aber ich habe ja noch gar nicht an die Bibel geglaubt. Ich habe euch ja gesagt, eigentlich habe ich mich nur entschieden, weil ich das Wunder gesehen habe. Ich fand die Veranstaltung, war eine Katastrophe, aus meinem Blick jetzt auch. Ja, ich habe mit Michael, haben wir ja gestern auch viel gesprochen, auch Gottesdienste, wie sehen Gottesdienste aus? Natürlich sollen sie auch attraktiv sein, soll für Leute nicht komisch sein und sonst wie. Dieser Gottesdienst damals war seltenst komisch, aus meiner Sicht. Ich dachte, ich bin im Freakhaus gelandet. Es ist wirklich so. Als Nicht-Christ ist es für dich echt komisch. Und er hat die Bibel zitiert hoch und runter, das hat mich alles nicht interessiert. Sogar Menschen, die geheilt wurden, vor meinen Augen, kannte ich doch nicht, die Leute. Ja, Rückenschmerzen, ist alles weg. Ja, Kopfschmerzen, ist alles weg. Das Schärfste war, einer hatte Herzprobleme. Also jetzt nicht seelische, sondern Herz, wirklich körperlich Herz. Und dann sagt der Willi in Jesu Namen, so, und jetzt rennen hier mal 3-mal durch die ganze Kirche rum. Ich dachte, hä? Und dann sprintet der los, was er eigentlich nicht machen sollte mit seinem Herzfehler, den er hatte. Und rannte da 3 Runden in der Kirche rum und alle jubelten, Halleluja, Halleluja. Ich dachte so, Mann, wo bin ich hier? Könnt ihr euch vorstellen? Also bei mir hat es so gesehen erstmal nichts bewirkt. Was es im Geist bewirkt hat, kann ich nicht messen. Ja? Aber als ich erlebt habe, was Gott getan hat, als ich gehört habe, was bei meiner Mutter passiert ist, deswegen eure Geschichte ist so wichtig. Was du erlebt hast, das ist das, was die Leute wahrnehmen. Und dann habe ich gesagt, mit so einem Gott möchte ich leben. Also die Bibel kam erst viel später dann für mich greifbar ins Leben. Und wir versuchen immer zu sagen, ja, aber die Bibel sagt. Und die Leute sagen, ja, das ist ja schön, aber ich glaube ja gar nicht dran. Warum sollte ich jetzt an das glauben, was die Bibel sagt? Ja, versucht es wirklich auch hier, wenn Jesus da was zitiert oder auch die Apostel, vor wen haben die denn das Alte Testament zitiert? Vor den Menschen, die das Alte Testament kannten. Auch interessant. Die haben sich angepasst an die Leute, vor denen sie gerade sprachen. So haben sie vor dem Cornelius, hat der Petrus anders gesprochen, als ein Petrus vor den ganzen Leuten, die zu Pfingsten, standen ja tausende Leute da, Juden, weil da das Fest war, wo alle Juden hinkamen. Und er hatte alles zitiert, was jeder gute Jude aus den alten Schriften wusste, um auf Jesus hinzuzeigen. Aber genauso hat er nicht vor Cornelius gesprochen, hat er anders gesprochen. Und so seht ihr, so müssen wir uns auch auf die Leute einstellen. Du brauchst nicht das Alte Testament zitieren vor Leuten, die keine Ahnung vom Alten Testament haben. Weil das für sie kein Beweis ist, dass da jetzt wirklich was passiert. Ja, die alte Bibel hat schon gesagt, das Alte Testament, dass Jesus, der Messias, kommen wird. Dann wird jemand sagen, okay, schöne Geschichte. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen auf diese Einfachheit eingehen der Leute. Eine einfache Sache. Wir versuchen es viel zu theologisch zu ergründen und viel zu theologisch zu erklären. Da kommen die Leute nicht mit. So wie Josef wunderbar am Anfang erzählt hat, wenn wir gleich mit Jesus kommen, wenn wir gleich mit errettet und hier keine Ahnung, das schnallen die nicht. Wir müssen auf ihre Ebene kommen, um sie wirklich dort abzuholen, wo sie stehen. Genauso in Familie. Du musst auf der Ebene der Familie sein und nicht so kommen, ich weiß alles, ich weiß, wo es lang geht. Habe ich am Anfang extrem falsch gemacht. Ich bin der Einzige aus unserer Familie, der noch so richtig straight mit Gott geht, obwohl wir alle mal Gott erlebt haben. Und ich habe nicht verstanden, warum nur durch eine Gemeindekrise meine Geschwister so nicht mehr so klar mit Jesus gehen. Ich habe das nie verstanden. Und habe dann immer versucht, ihnen zu sagen, was sie besser machen müssen. Habe mich dadurch erhöht, habe sie dadurch total verloren, bis es mir Gott gezeigt hat. Wir müssen auf der Ebene der Leute bleiben, mit denen wir reden. Ja? Nicht in unserer oben großen Wolke, christlichen Wolke. Da darfst du feiern und jubeln in deinem Haus, im Gottesdienst, wie auch immer. Jesus feiern, aber die Leute schnallen nicht, was du tust, wenn du christlich redest vor ihnen. Ich weiß nicht, warum jetzt so der Schwerpunkt drauf kommt. Ich habe das Gefühl, das müsst ihr einfach oft jetzt nochmal gerade hören. Es ist wichtig, auf ihre Ebene zu kommen. Nicht schlechtere Ebene. Ganz wichtig. Wir sind nicht besser, ihr Lieben. Eigentlich, wenn ich es mal so sagen darf, eigentlich sind wir ja fast schlechter. Soll ich sagen, warum? Wir wissen, dass wir nicht sündigen sollen. Und wir machen es trotzdem. Und Nicht-Christen wissen es nicht und machen es halt. Also eigentlich, naja, Gott sei Dank haben wir den Jesus, der hat uns freigemacht. Ja, also ihr versteht es hoffentlich richtig gerade. Es war jetzt keine Lehreinheit, die ihr in die Welt raustragen müsst.
Kann ich mal eine Zwischenfrage stellen? Ich habe also in Gesprächen, ich weiß nicht, ob nur ich das Problem habe, oft, wenn ich mit Menschen rede, kommt halt dieses, ja, das ist ja alles schön und gut, aber wenn es halt diesen Gott gibt, ne, warum lässt er denn das Leid zu und Krankheit und Krieg und überhaupt? Und ich habe also auf diese Antwort mit, also auf diese Frage mit Krieg und Tod und keine Ahnung, Mord, was weiß ich, da kann ich ja irgendwie noch drauf reagieren. Ne? Ich meine, Gott hat uns einen freien Willen gegeben und ne, in die Richtung. Aber ganz ehrlich, bei so Naturkatastrophen, ich weiß nie, was ich darauf sagen soll. Da bin ich so,
total. Und da bin ich auch immer ehrlich vor den Leuten. Das ist ganz wichtig. Wir versuchen ja manchmal Erklärungen zu finden, die wir dann aber vielleicht gar nicht genau wissen. Und dann sage ich denen, oh, du ganz ehrlich, manche Dinge verstehe ich auch noch nicht. Ich weiß nicht, warum es so ist. Ich weiß nicht, warum Kinder vergewaltigt werden, obwohl Gott die Kinder liebt. Aber ich weiß eins, dass wenn wir ohne Gott leben, dass mehr Böse da ist, als Gutes da ist. Und das sogar, ja, aber in Afrika. Und dann sage ich, ja, aber weißt du, kennst du dich in Afrika wirklich aus? Na, was so in den Medien ist. Ja, in den Medien, da sehen wir immer nur die Armut. Wir sehen nicht das, was sich Gutes entwickelt in Afrika. Ne? Aber es gibt ja auch Sachen. Es gibt so viele reiche Menschen in Afrika, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und die sagen, echt? Ich sage so, ja. Und das Problem ist, das Hauptproblem ist Korruption. Wenn dieses Geld, das könnte der reichste Kontinent sein. Den Leuten könnte es allen gut gehen. Aber es ist Korruption und einzelne Leute, ich sage es dann immer auch in Anführungsstrichen, die bösen Leute, die krallen sich das alles ein und denen ist egal, wie es der Bevölkerung geht. Die wohnen in Palästen, da träumst du nur von als Deutscher, obwohl wir ein echt reiches Land sind. Und das sind dann so Dinge, wo du genau auf diese eigene Entscheidung drauf eingehen kannst. Die entscheiden, dass sie so sind. Und Gott weint, ich sage Ihnen, Gott sieht es und der weint dafür. Der weint damit. Und er findet es nicht gut. Aber wenn er jetzt anfangen würde, Leute, die nicht in Ordnung sind, zu eliminieren, ja, wo fängt er an, wo hört er auf? Ja, und dann sage ich aber schnell, weil ich versuche nicht zu lange in so eine Diskussion zu gehen, genauso Thema Homosexualität ist auch so ein Thema. Ach, du bist Christ. Da habe ich dann ja mal eine Frage, da weiß ich schon, was kommt. Dann fragen die mich, wie ist es so mit Homosexualität? Da sage ich ja, was soll da jetzt wie sein? Dann sind sie erstmal schon baff, wie, ach so. Und dann fragen, naja, ich dachte, Gott mag das nicht und so. Und dann versuchen sie all so eine Dinge irgendwie, was sie mal gehört haben, sage ich, du, warte mal. Jetzt mal unabhängig von denen oder denen, das allererste, was für mich wichtig ist, dass Gott jeden Menschen liebt. Und zwar egal, was er tut, er liebt jeden Menschen. Auch die, die Fehler tun, die sonst was tun, er liebt jeden Menschen, das ist Nummer eins. Ach so, da sind die baff, weil die das so noch nicht gehört haben. Und dann sage ich ihnen, weißt du, und wenn jetzt eine homosexuelle Person Gott kennenlernt und erlebt und Gott die Person dann verändert, kann ich noch nichts dafür. Das sage ich wirklich so, weil das ist ja etwas, ich bin doch nicht dafür verantwortlich, ob jetzt ein Homosexueller sich verändert oder nicht. Meine Aufgabe ist es, auch Menschen, die völlig anders denken, anders leben als ich, ihnen einfach nur zu erzählen, was ich mit Gott erlebt habe und ihnen Gott zu zeigen und aufzuzeigen, du hast auch die Möglichkeit, Gott kennenzulernen. Aber wenn ich ihnen gleich sage, du machst das falsch, du machst das falsch, da reagiert keiner drauf. Und so ist es genauso bei diesen Lebensformen auch. Und mit Leid ist es dann oft nur so ein Vorwand, ja, Hauptsache, die sagen was dagegen, meinen das gar nicht ehrlich, wollen es nur irgendwas dagegen sagen und dann versuche ich das gleich wieder ohne eine Diskussion anzufangen. Aber guck mal, es geht jetzt ja gar nicht um die anderen erstmal, sondern es geht jetzt erstmal um dich. Ja. Wusstest du, dass Gott dich so sehr liebt? So, und das versuche ich immer dann wieder eine Kurve zu kriegen. Eine Frage noch, weil sonst schaffen wir es zeitlich nicht.
Die Brücke von Step 1 zu Step 2,
wie mache ich das? Step 1 zu Step 2?
Ja, weil da erzähle ich ja meine eigene Geschichte und wie komme ich dann dahin, das Evangelium zu erzählen?
Hat jemand vorhin zugehört? Wer könnte es ganz kurz wiederholen? Da?
Ich lasse das einfließen. Zum Beispiel der alte Mann erzählt mir erst auf der Einsamkeit, dann kann ich auch sagen, hey, ich war auch einsam, aber dann habe ich das und dieses erlebt und dann komme ich wieder ins Evangelium rein.
Genau, also nach der Geschichte zu sagen, weißt du, bevor das aber möglich ist, dass Gott mein Leben verändert hat, musste ich erstmal verstehen, dass er mich liebt und dass er mit mir zusammenleben will. Und das ist schon der erste Punkt gewesen. Und dann kannst du gleich weitergehen in den Punkten. Hat es geholfen ein bisschen?
Ja.
Okay.
Manchmal ist es auch so, dass ich das direkt mische.
Ja, ja,
also,
genau.
Also dass ich mein Zeugnis so erzähle, wie das Evangelium aufgebaut ist. Mhm. Und aber das ist manchmal ein bisschen tricky. Man muss, dann
muss gucken, man üben.
Ob die Leute das dann auch folgen können. Also ob sie verstehen, dass es gerade zwei Sachen sind, die du hier parallel erzählst.
Auch eure Übungsart. Manche von euch werden richtig viel reingeschrieben haben. Und die Initiativen werden so sagen, boah, nichts schreiben. Ich kann so erzählen. So, bei welchen Initiativen warst du? Haha, siehst du? Ja, ist einfach so. Ist ja kein Problem. Und genauso ist es mit dem Zeugnislernen, mit dem Evangeliumlernen. Du musst einfach gucken, wie das bei dir gut reinpasst. Aber du kannst es immer durch deine Geschichte eigentlich umsetzen und sagen, übrigens, ich musste erst verstehen, dass. Okay, wir kommen jetzt zu dem Step 3 und das ist einer der wichtigsten. Wir hatten ja eh ein bisschen später angefangen. Würdet ihr mir noch so 15 Minuten geben? Wer gibt mir noch 15 Minuten?
Auch 20.
Oh, das wären ja mehrere Stunden, wenn man das zusammenrechnet. Ah, der alte Trick der Evangelisten, das ist immer derselbe, ne? Ja, also, ach so, für die, die los müssen, fühlt euch frei, ganz entspannt. Wir haben ja gesagt, so bis 13 Uhr ungefähr. Wenn es nicht anders geht, kein Thema. Okay, so, Step 3. Will ich mit Jesus leben? Das ist bei euch auf Seite 16. Und es ist so ein enorm wichtiger Punkt. Deswegen brauchen wir auch diese Viertelstunde jetzt noch. Weil jetzt stell dir mal vor, wir sind ja im Gespräch, wir haben angefangen das Gespräch, wir haben uns ein bisschen unterhalten, wir haben gehört von der Person, haben gehört, wo eine Not ist, gehen da drauf ein, erzählen unsere eigene Geschichte, erzählen sogar das Evangelium, wie auch immer du das in deinem Kopf schon hast, hast vielleicht so ein Armband hier, wie wir hier haben, wie ich hier habe, haben wir ja auch an unserem Tisch, ich brauche es jetzt auch nicht mehr, ja, aber manche fragen vielleicht, oh, was ist denn das Interessantes? Du hast das Evangelium erzählt und dann hast du es erzählt, was ist denn? Jetzt bist du fertig und denkst du, okay, was mache ich jetzt? Lade ich einen Gottesdienst ein? Nicht verkehrt, das ist wichtig. Ein Gottesdienst einladen, das ist eine gute Idee. Aber wie wäre es denn, wenn du eh so weit gekommen bist, dass du einfach die Frage stellst, sag mal, das, was du gehört hast, möchtest du das auch? Ihr Lieben, wenn wir diese Frage nicht stellen, wenn wir so weit gekommen sind, es geht mir nicht darum, dass ihr ein Gespräch so beginnt. Hey, kennst du Jesus schon? Willst du ihn auch haben? Das macht keinen Sinn. Aber wenn du so ein Gespräch hattest, das ist ja bestimmt 10 Minuten, Viertelstunde oder halt in Familie, mit Nachbarn, beim 5. Treffen, beim 10. Kuchen, keine Ahnung, was auch immer, ihr dann mal wirklich über das Evangelium reden konntet. Du, jeder kann das kennenlernen, jeder kann das selber erleben. Möchtest du das auch? Wenn wir das vergessen, dann haben wir so ein gemeines Beispiel in dem Heft. Dann ist es, als wenn du in einem Rettungsboot sitzt, zu dem sinkenden Schiff fährst, die Leute im Wasser sind, du hast alles dabei, um die Leute zu retten, ein Rettungsreifen, ein Seil oder was auch immer, eine Schwimmweste, fährst zu denen ran und sagst, du weißt, gerettet werden könntest du so, indem du den Reifen nimmst oder die Schwimmweste oder das Seil. Hast du es verstanden? Ja, alles klar, super, fährst zum nächsten und lässt ihn dort schwimmen. Also es ist jetzt irgendwie witzig, aber eigentlich ist es krass, ne? Es ist doch dann, wenn wir so weit gekommen sind, es ist das Leichteste, weil du hast ein Vertrauen aufgebaut, zu fragen, möchtest du das auch? Möchtest du diesen Jesus so annehmen, so wie du es von mir gerade gehört hast, was er in deinem Leben getan hat? Und bei dir wird er vielleicht noch andere Dinge tun. Das ist eine wichtige Frage. Ihr Lieben, wisst ihr, warum wir uns ganz oft nicht trauen, das zu fragen? Weil wir Angst vor Ablehnung haben. Und jetzt, total unlogisch, wir haben Angst, dass wir abgelehnt werden. Das ist der Teufel, der uns die falschen Dinge in den Kopf legt. Hat der Teufel nicht schon damals zu Adam und Eva gesagt, hat Gott nicht so oder so gesagt? Hat er das wirklich so gesagt? Und uns sagt er, wenn jemand Nein zu Jesus sagt, sagt er auch zu uns Nein und das wollen wir nicht. Wir haben Angst, dass Leute uns danach nicht mehr mögen. Du, ich habe viele Leute erlebt, die Nein gesagt haben. Aber ich bin mit denen weiterhin normal im Kontakt. Es ist nicht so, dass sie seitdem mich meiden, weil die wussten ja eh schon, dass ich Christ bin. Die meiden mich doch nicht deswegen, sondern sie sagen nur zu der Sache Jesus Nein. Deswegen lass sie doch dreimal Nein sagen. Vielleicht im halben Jahr erzählst du auf der nächsten Einweihungsfeier oder Geburtstagsfeier oder Hochzeitsfeier, erzählst du wieder was von Jesus und sagst, du, willst du nicht, guck mal, das ist doch etwas, das ist doch greifbar für dich jetzt im Leben, du hast so viel gehört, willst du es nicht Jesus heute annehmen? Nee. Dann bist du doch nicht abgelehnt, sondern sie haben das abgelehnt, wovon du geredet hast. Und diese Angst, die muss wirklich gebrochen werden. In Jesu Namen, ich bete, dass du es tust, Herr, bei uns allen, dass diese Angst weicht, dass diese Ablehnungsangst weicht, dass es nicht darum geht, dass wir abgelehnt werden, sondern wenn, entscheiden sie sich gegen dich und nicht gegen uns. Amen. Das ist ein wichtiger Punkt. Weil ihr wisst, in dem Moment, das ist so ein bisschen wie, ja, fast wie bei einer Geburt, würde ich jetzt sagen. Meine Frau ist ja Hebamme und da erlebst du Geschichten, das ist ja Wahnsinn. Und Hebammen haben in dem Moment wirklich das Leben, entscheiden fast zwischen Leben und Tod. Wenn sie Fehler machen, könnte das Kind sogar sterben. Sogar die Mutter könnte dabei sterben. Heutzutage ist ja die Medizin, Gott sei Dank, so weit, dass man viel noch hinkriegt. Aber meine Frau sagt manchmal, du, die hat Geburten erlebt, da hat sie nicht gewusst, ob das gut geht. Und so ähnlich, wir sind Lebensbringer in dem Moment. Wir entscheiden über Leben und Tod, aber wir geben die Möglichkeit, dass sie sich entscheiden können. Zwischen geistliches Leben und geistlichen Tod. Es ist eigentlich ein totales Vorrecht, dass wir das machen dürfen. Und glaubt mir eins, wenn da mal doch eine Person Ja sagt, du denkst nicht an Jüngerschaft, du denkst nicht an deine Gemeinde, das ist eigentlich schade, das müssten wir mal bei uns dann reinpacken, ja. Du fliegst nach Hause. Du brauchst kein Auto, du brauchst kein Fahrrad, du bist die glücklichste Person in dem Moment auf der Welt. Und jetzt ist was Verrücktes. Dabei geht es gar nicht um dich. Es geht gar nicht darum, ob du dann glücklich bist oder nicht. Es geht um die Person, die sich gerade entschieden hat. Ja, deswegen ist es so wichtig zu sagen, hey, dann komm doch mal zu uns zum Kaffee trinken. Wir treffen uns immer dienstags zum, weiß ich nicht, Spieleabend, was vielleicht dann eure Kleingruppe ist oder keine Ahnung. Hey, und sonntags da. Und dann lädst du sie auch noch dazu ein und gehst mit ihnen vielleicht die ersten Schritte. Wie soll ich jetzt damit umgehen? Aber ihr Lieben, diese Frage ist wirklich wichtig. Und ihr seht hier auf der Seite 17 so ein paar Hinweise, welche Gründe es sein könnten. Ich habe schon einen genannt, einmal aber auch, du bist nicht gut vorbereitet. Manche sind plötzlich überfordert mit der Situation, weil sie vielleicht so eine Schulung jetzt nicht hatten wie ihr, wo jemand sagt, hey, das ist wichtig, sei vorbereitet, dass mal jemand auch Ja sagt. Manche denken, oh, ich habe schon 100 Mal Nein gehört. Dann fragst du wieder, und möchtest Jesus kennenlernen? Ja, nee, ist klar, wolltest du nicht. Was, wie, ja? Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Warte mal, Michael anrufen, schnell Michael anrufen, der weiß, was ich tun kann. Michael, oh, das Handy ist aus, was mache ich jetzt? Ja, sondern selber bereit sein und Vielleicht ist es vielleicht ungewohnt für dich. Vielleicht jetzt so nach der Schulung, vielleicht hast du sowas auch schon gemacht, aber vielleicht jetzt nach dem heutigen Tag oder nach dem Wochenende bist du motiviert und hast plötzlich ein Gespräch und merkst so, ey, das ist jetzt das erste Mal, das ist echt ungewohnt, du bist aufgeregt vielleicht so ein bisschen, ja, das ist so. Aber da wirklich, das sind deine Gedanken, die du steuerst. Du kannst sagen, nee, jetzt mal ganz entspannt, so. Ich frage jetzt einfach. Und am Anfang ist es ungewohnt. Ich weiß noch, wie ich mal eine Nachbarin dann so vorsichtig gefragt habe, na, möchtest du das dann vielleicht auch haben, also den Jesus? Das war so völlig so, Gott, im Nachhinein. Aber das Coole war, die war so vorbereitet, die Geschichte wäre zu lang, vielleicht erzählst du morgen mal gucken, dass sie sagte, ja, ja, na klar, klar, was soll ich machen? So, ja, also wunderbar, habe ich auch nicht jedes Mal so. Aber in dem Moment war es noch so ein bisschen so, so, aber wenn du es öfters gemacht hast, ist es völlig entspannt. Du, wir fragen manchmal Leute beim Bahnfahren. Nebenbei, zwischen allen möglichen Menschen. Das ist ja jetzt nicht, jetzt muss erstmal die Orgel spielen. Ja, oder ein Keyboard muss angeschaltet werden. Wie sagt man so schön, erstmal Salbung. Die Lobpreiser wissen, wie heißt es, Teppich? Teppich legen, Tap, nee, Pad. Pad legen, ne, irgendwie so. Nee, da wo du bist, ist Gottesdienst. Wusstest du das? Da, wo du bist, ist Jesus anwesend durch den Heiligen Geist. Und dann kannst du auch in der Bahn, die komplett überfüllt ist, neben der Person, neben der du sitzt, mit der du geredet hast, die Person, die dir gerade über Eheprobleme, über Familienprobleme, sonst was geredet hat, du erzählt hast, wie Gott in deinem Leben die Ehe- oder Familienprobleme wieder in Ordnung gemacht hat, du dich für Jesus entschieden hast, einfach fragen, möchtest du das auch erleben? Dass Gott in deinem Leben Dinge verändert? Ja, eigentlich schon. Hey, dann brauchst du Jesus im Herzen. Ach so, möchtest du das? Ja. Jetzt frag nicht, hast du auch alles verstanden? Nee, es ist, manche unterrichten es und sagen, du musst sicher gehen, dass sie alles verstanden haben. Du kannst es mit dem Verstand nicht verstehen, was dort passiert ist am Kreuz. Geht nicht. Und ich will jetzt nicht gegen die Leute reden, die so unterrichten, aber aus meiner Erfahrung, natürlich gibt es auch viele andere Erfahrungen, aber im Großen und Ganzen verstehen die Leute es nicht, aber sie merken, die brauchen das. Ja, ich habe verstanden, wenn ich Jesus annehme, ist der Weg zu Gott. Okay, das ist ein Verstandesding. Aber daran zu glauben, das ist eine Entwicklungssache. Ja, ich möchte, dass Gott mein Leben verändert. Stimmt, ja. Die Bibel sagt, wir sollen Friedensstifter sein, wir sollen Botschafter sein, wir sollen Versöhner sein. Das hört sich gar nicht mehr so nach Buße und sonst sowas an. Wir sollen Versöhner sein, wir sollen die Menschen mit Gott versöhnen, sagt die Bibel. Ja, und es ist doch interessant, dass es verschiedene Facetten gibt, die Gott auch da anspricht in der Bibel zu uns. Ihr könnt mal auf Seite 18 gehen. Gibt es noch ein, zwei wichtige Punkte. Das Gebet, um Jesus anzunehmen, das könnt ihr euch in Ruhe mal durchlesen. Das ist natürlich auch wieder nicht zum Auswendiglernen, sondern nur als Tipp, wie man es beten kann. Dass wenn die Person dann Ja sagt, ja, wie gesagt, also auch wenn du Michaels Nummer hast, ruf nicht Michael an, der bringt gerade jemand anderes zu Jesus. Der kann gerade dann nicht gleichzeitig. Dann bist du vielleicht die Person, die sagt, okay, komm, dann beten wir jetzt. Und manche haben dann Angst, oh, mache ich das ja richtig mit dem Gebet. Ihr Lieben, Gott nimmt die Menschen an, weil sie das Herz sieht von der Person. Und wenn du da jetzt ein Wort drin vergisst, dann glaube ich, ist diese Entscheidung, dass sie mit Gott leben wollen oder starten wollen, trotzdem noch echt. Ja? Hier sind so ein paar Dinge drin in dem Gebet, so zum Beispiel, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Das ist einfach nicht nur ein guter Satz, sondern auch geistlich gesehen sehr gut zu sagen, Jesus, vergib mir, dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe. So bete ich das für die aus, für die Leute, weil das ist das, was sie am besten greifen können. Ich habe bis jetzt ohne Gott gelebt. Ja, Entschuldigung, Gott, ab jetzt möchte ich. Komm in mein Leben und so weiter. Das sind so die Punkte, die wichtig sind. Und dann Nachfolge. Natürlich, lade sie bitte zu dir ein, persönlich am besten. Zum Kaffee, zum Kuchen, zu eurer Hausgruppe. Wie auch immer, in Gottesdienst. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Gemeinden, und ich habe ja gehört, was ihr hier auch alles habt, ist ja der Wahnsinn. Das ist super. Ihr habt die Möglichkeiten, nutzt sie aber auch. Und ihr werdet auch merken, dass manche Leute, das habe ich leider viel zu oft erlebt, dass sie nicht gleich in den Gottesdienst kommen, obwohl ich behaupten würde, auch unser Gottesdienst ist sehr attraktiv. Und da redet Gott sogar und wir kriegen Worte der Erkenntnis. Heute Abend übrigens, wer kommt, wir haben einen Haus- und Hofpropheten bei uns in der Gemeinde. Sage ich ein bisschen aus Spaß. Der hat so geübt und gelernt, der kriegt Worte von einer Person, die er nicht kennt, und das Geburtsdatum dazu teilweise. Und die gibt es die Person dann. Oder den Beruf oder was auch immer. Und ich habe ihm gesagt, du Mario, pass auf, Wir haben einen Abendgottesdienst, wo der Geist Gottes wunderbar wirken wird und wo wir auch darüber reden werden, wie können wir für Leute beten, mit Leuten beten für Heilung. Ja, auch da mal den Aspekt zu sehen, nicht nur einfach, dass wir einfach beten, sondern auch, was passiert da wirklich? In welcher Autorität bist du? Gib uns mal vielleicht ein paar Worte mit, wenn du welche kriegst. Du kannst ja nicht so sagen, ja, hier, guck mal in deine Glaskugel, ob da was ist. Sondern wenn, dann muss der Herr ja sprechen. Aber er hat was gehabt und das würde ich euch gerne heute Abend erzählen. Aber der Punkt ist, wie kam ich jetzt drauf?
Ja, die Initiativen.
Die Initiativen, die sind schon wieder durch die nächste Tür gegangen. Nachfolge. Nach Gottesdienst, genau. Obwohl wir solche Sachen im Gottesdienst haben, was für Leute wow ist, ist es nicht so, dass jeder immer gleich in den Gottesdienst kommt. Und ich merke, mit dem einen musste ich erstmal, darf man das hier so sagen, ein Bierchen trinken gehen. Ich habe mich mit dem in der Kneipe getroffen.
Amen.
Ja, ich muss aufpassen bei den Postings, die ich so mache, weil wir weltweit mit Global Outreach unterwegs sind. Und in anderen Kulturen ist mit Alkohol das gar nicht und das ist sogar verständlich. Afrika, Russland, Rumänien, überall, Brasilien. Und es ist sogar verständlich, wenn du die kulturellen Hintergründe... Okay, jetzt verrenne ich mich darin. Das brauchen wir jetzt nicht. Wichtig ist, bleibt an den Leuten dran. Ladet sie zu euren Gemeindemöglichkeiten ein, zu euch nach Hause ganz besonders auch. Aber auf jeden Fall gebt ihnen mit. Das seht ihr auf Seite 19. Erstens, hey, du, ab jetzt kannst du mit Gott reden. Und das ist übrigens Gebet. Für viele ist Gebet... Das, was Sie in der Konfirmation mal mitgekriegt haben, bei irgendeinem Gottesdienst, wo jemand was vorliest, das Gebet. Das ist auch eine Art von Gebet, das versteht ihr richtig, aber wir wissen ja, es geht um die persönliche Rede zu Gott, das ist Gebet. Dann Gottes Wort lesen, die Bibel, Gott mehr kennenzulernen, was ist die ganze Geschichte von Gott? Super spannend, bitte fang im Neuen Testament an. Eine Nachbarin hat gesagt, so jetzt habe ich es mal getan. Ich so, was denn? Jetzt habe ich mir die Bibel gekauft. Und ich so, oh. Und ich dann schon so, ja, aber dann fang am besten im Neuen Testament an. Sagt so, nee, ich fange jedes Buch von vorne an. Und ich so, und dann hat die wirklich leider in Anführungsstrichen, aber ja trotzdem leider, vorne angefangen. Und ich meine, der erste Teil ist ja schon noch ganz cool, ne? Bis zu den Stämmen dann. Und genau da ist sie dann hängen geblieben und hat gesagt, boah, nee, also das ist ja... Ich sag so, auch Evelyn, ich hab's dir doch gesagt, fang im Neuen an, starte doch mal im Neuen. Nein, ich fange immer von vorne an. Oh, aber der Herr hat weiteres vorbereitet, er wird noch das Beste draus machen. So, also Gottes Wort kennenlernen, Gott kennenlernen, Gemeinde habe ich gerade schon gesagt, lade sie mit ein und ey, erzähl, was du heute erlebt hast. Da haben wir Angst vor. Nee, der ist ja noch nicht, der hat noch keine Schulung gemacht, hat noch nicht sonst sowas. Was für eine Geschichte haben wir heute gehört? An welcher Geschichte sind wir langgegangen? Die Frau am Brunnen. Was hat die gemacht, nachdem sie Jesus so erlebt hat? Die ist los. Ich glaube, ich habe den Messias. Und dann kamen die alle und haben sie Jesus eingeladen und dann sind sie alle deswegen gläubig geworden. Hey, warum nicht? Wer hat so Wurzeln, italienische Wurzeln? Ja, oh, eine ganze Menge. Wie oft habe ich schon Geschichten gehört, italienische Familien sind meistens groß, hä? Und dann ist so das, in Anführungsstrichen, schwarze Schaf, das, was immer Müll gebaut hat, zum Glauben gekommen und die ganze Familie ist zum Glauben gekommen. Ja, warum nicht auch in deutschen Familien, oder? Ja, es scheint ja begeistert zu sein, dass deutsche Familien zum Glauben kommen sollen. Okay, wir haben es auch schon spät, ihr habt ja völlig recht. So, ein Hinweis noch zum, was ist, wenn die Leute Nein sagen? Wir haben ja jetzt den guten Weg, den positiven Weg beschrieben, wenn sie Ja sagen. Was ist, wenn sie Nein sagen? Was machst du dann? Nee, warte, du bleibst jetzt hier, bis du Ja sagst. Wir kennen die lustigsten Geschichten. Ein Evangelist in der Ukraine, der hat mal jemanden verprügelt, bis er Ja gesagt hat. Aber der ist jetzt einer seiner besten Leute. Natürlich geht es nicht darum. Aber pass auf, jetzt der Knackpunkt. Wer bist du in Christus, hat Josef vorhin so schön gefragt. Weißt du, was passiert, wenn du betest? Was in der unsichtbaren Welt passiert, wenn du betest? Bitte, lass die Leute nicht einfach gehen, wenn sie Nein sagen, sondern sag, hey, okay, alles klar, komm, dann segne ich dich noch. Mach nicht, darf ich dann noch für dich beten? Weil sie wissen ja nicht, was es ist und denken, sie kennen es nicht und sagen, nee. Sondern sag einfach, na komm, dann segne ich dich noch. Oder dann bete ich noch für dich. Selten sagen sie dann mal, nee, lass mal. Sondern dann, ja, okay. Ich meine, ihr müsst ja bedenken, ihr habt ein richtig gutes Gespräch gehabt. Das ist ja jetzt nicht irgendwie plötzlich mal ganz kurz, sondern wir sind ja einmal durch. Start, Interesse, Geschichte, deine Geschichte, das Evangelium, alles erzählt. Ihr habt ja schon eine Geschichte zusammen. Und dann sagst du, komm, dann segne ich dich noch, bevor du nach Hause gehst. Ja, okay, okay. Dann fängst du einfach an, und so mache ich das, das ist meine Erfahrung. Ich habe so einen Satz, den ich immer anfange. Das ist keine Formel, sondern einfach, weil ich will eigentlich das sagen, was Gott sagt. Aber die Wahrheit einfach. Gott, ich danke dir, dass du Klaus so sehr liebst. Dass du alles für ihn gegeben hast. Dann packe ich das Evangelium nochmal ganz kurz rein und spreche das aus über sein Leben. Und in der Zeit höre ich, ob vielleicht Gott irgendwas noch sagen will. Und dann kriege ich ganz oft so einen Eindruck in dem Moment, ob dann was in der Familie nicht in Ordnung ist oder keine Ahnung. Bitte sagt jetzt nicht bei jedem was mit Familie, ja? Sondern einfach, das ist jetzt nur ein Beispiel. Und bete und bete und bete, so vielleicht eine Minute maximal. Sehr lang eigentlich schon beim Beten für Leute. Da sage ich Amen. Und dann frage ich so, du, macht das Sinn, was ich gerade gebetet habe? Und ganz oft so, ja. Dann passte das so in die Lebenssituation plötzlich rein. Und manchmal ja auch nicht, aber du hast trotzdem über deren Leben was ausgesprochen. Kannst ja trotzdem in Kontakt bleiben mit den Personen. Ja, aber dann, wenn da was wirklich gefunkt hat, was du ausgesprochen hast, sag, hey, guck mal, so sehr kennt dich Gott und so sehr ist er an deinem Herzen dran. Der möchte mit dir zusammenleben. Möchtest du Jesus nicht einfach annehmen? Kannst du einfach nochmal fragen. Ah, oh, nee, wirklich, jetzt nicht. Ich muss erstmal verarbeiten. Ja, ist klar, Gottes Segen, wir bleiben da. Ja, nee, doch, stimmt, hast du eigentlich recht. Komm, dann beten wir jetzt. Das kann ja auch beides sein. Aber nutz doch die Chance, einfach für die Leute eh zu beten. Das würdest du doch auch machen, wenn sie sich für Jesus entschieden haben und gebetet haben, Jesus, komm in Leben. Dann sagst du, na komm, dann segne ich dich noch. Mach das für die auch, die Nein sagen. Und dann, wer weiß, was du in der unsichtbaren Welt dort freisetzt für die Person. Das ist unglaublich, was unser Gebet an Auswirkung hat. Okay? Amen. Ihr habt gesehen, unsere Hefte und Materialien, die wir noch haben. Wir haben ein Buch, das wollte ich jetzt eigentlich vorne haben, habe ich jetzt verpasst. Das How-to-Go-Buch. Das ist, ja, das da, das ist aber die komplett alte Ausgabe. Ja, finde ich ja gut. Danke, Joshua. Also ich mache jetzt nochmal ein bisschen Werbung, dass ihr einfach nur Bescheid wisst. Gut, dass du mehr Sachen anhast als andere, die sowas präsentieren. Ja, ich hatte mein Leben ohne Jesus, ne? So, how to go. Das, was wir hier gemacht haben, ist eine absolute Komprimierung für die Basics. Was du hier im how to go noch mit drin hast, sind auch mal Argumente für Leute, die wirklich auch wissenschaftlich hinterfragen. Einfach mal einen Überblick, aber auch die geistlichen Komponenten. Gebet, Heilung, also diese Dinge wirklich mehr aufgeschlüsselt. Auch für Leute, die so damit erst starten, ja, warum soll ich überhaupt Leuten von Jesus zu erzählen. Also auch das ist so ein Start innerhalb des Buches, aber eben auch, wie man für Heilung betet, wie das Gespräch ein bisschen ausführlicher, ein paar mehr Beispiele noch, wie man das tun kann. Dann, dass du dich selber findest in deinem Charakter. Sei du selbst. Wie bist du? Wie wirkst du mit deinem Charakter auf andere? Das ist mal interessant zu wissen. Es ist gut für mich zu wissen, wie ich auf einzelne Leute wirke mit dem, wie ich bin. Dann kannst du nämlich an bestimmten Dingen besser arbeiten und sagen, ach, wie Joshua so sagte, manchmal bin ich einfach zu direkt und dann sind die schon wieder weg. Und wenn er das weiß, dann ist es gut, weil dann kann er sich darauf einstellen. Wenn er schon an bestimmten Merkmalen erkennt, ach, die Person ist eher eine ruhigere Person, dann muss ich mich mal ein bisschen zurücknehmen. Da sind so ein paar Tipps drin, wie du das auch erkennst an den Leuten kurzfristig. So, das heißt, es ist ein richtiges Arbeitsbuch, ist so auf dem Markt. Es gibt einiges über Evangelisation, aber das ist eins, was du richtig als Arbeitsbuch nutzen kannst. Selber reinschreiben kannst, was du mit kleinen Gruppen machen kannst und so weiter. Es ist gerade im Druck, deswegen haben wir nur ein Ansichtsexemplar, aber ihr könnt es euch so bestellen, dass ihr dann, das ist das Gute, wenn ich jetzt mit dabei bin, dass ihr dann keine Versandkosten zahlen müsst. Wir schicken es euch dann so zu, könnt ihr euch gerne ausfüllen. Natürlich müsst ihr es bezahlen, aber nicht die Versandkosten, das meine ich. Okay, und ansonsten habt ihr hier bei euch in einem Heftchen so eine Karte gehabt. Und hier ist etwas, da möchte ich einfach nur, dass ihr wisst, bei der ganzen Arbeit, die wir tun, natürlich, wir sind ein Missionswerk, wir verkaufen zwar ein paar Hefte und Bücher, aber im Endeffekt sind wir auch ein Werk, was sich durch Spenden finanziert bzw. getragen wird. Und das, was wir jetzt heute, was ihr heute mit uns erlebt habt, auch das mit der Zeitungsaktion, was wir machen und grundsätzlich in auch nicht nur Pfingstgemeinden, in vielen anderen Gemeinden, wir wirklich die Zurüstung des Leibes sehen. Wenn ihr denkt, und da geht es mir nicht darum, dass du sagst, ach, na, von dem Zehnten, den ich eh schon in unsere Gemeinde gebe, nehme ich ein bisschen weg und packe, nee. Wenn ihr es auf dem Herzen habt, zu sagen, hey, diese Arbeit, die wir hier tun, Christen fit zu machen, Gemeinden fit zu machen, dass sie den Blick für andere wieder mehr haben und das unterstützen wollt, dann hilft uns sogar, wenn man sagt, so 5 € im Monat oder 10 oder manche können auch mehr geben oder einmalig, das hilft uns, klar, auf jeden Fall. Deswegen hier nicht hör auf mich, sondern hör auf den Heiligen Geist, ob du das Empfinden hast, Mensch, vielleicht kann ich was dazugeben. Dann kannst du das entweder wirklich ausfüllen und uns geben oder gibt es auch andere Möglichkeiten, die da drin stehen, auch klassisch mit einfach Überweisung oder wie auch immer. Dürft ihr gerne mitnehmen und gucken, ob ihr es auf dem Herzen habt, uns da zu unterstützen. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Kathi, du sagst uns gleich was wegen Nachmittags wahrscheinlich. Ich würde jetzt abschließend gerne noch beten. Ich fände es sogar cool, wenn wir zusammen dazu aufstehen. Es ist für mich wirklich so eine Freude und ein Vorrecht und wie wir von Josua gehört haben, für Josua auch. Das muss ich euch sagen, dafür dürft ihr euch gleich selber einen Applaus geben. Ich bin begeistert, wenn ich weiß, wie viele Leute ihr in der Gemeinde habt, wie viele Leute heute hier in der Untergrundkirche, hier unten im Raum euch diese Zeit von 3 Stunden fast genommen habt, um euch einfach inspirieren zu lassen, euch zurüsten zu lassen, damit Langfeld, dass Menschen in Langfeld und drumherum Jesus kennenlernen. Durch dich, weil du die Antwort bist. Das ist unglaublich, wie viele Leute von euch dabei waren. Und Herr, so danke ich dir, dass du hier wirklich so eine heilige, liebevolle Armee zusammentust und zurüstest. Herr, ich danke dir, dass du dieses Herz der Gemeinde, das Herz der Gemeindeleitung siehst und dass du das segnen wirst, Herr. Herr, ich danke dir, dass da, wo wir uns nämlich öffnen für dein Wirken, dass dann auch mehr Dinge passieren werden, Herr. Ich danke dir, dass da, wo wir den Blick zu anderen Menschen haben, wir plötzlich auch logischerweise mehr Kontakt zu anderen Menschen haben werden und dadurch auch mehr in deinem Leib landen werden, Herr. Und wie wunderbar, dass hier eine Station ist für Menschen, anzukommen, in der lokalen Gemeinde anzukommen und zum gesamten Leib Christi dazuzugehören. Herr, ich segne hier jede einzelne Person, die heute hier ist, die sich aufgemacht hat, an einem Samstag, an einem freien Tag, sich zu investieren, vielleicht sogar nachher noch dabei zu sein oder auch heute Abend, um einfach von dir zu hören und zu nehmen. Und Herr, ich bete, dass es nicht einfach eine reine theoretische Aktion hier heute war, sondern dass etwas ist, was inspiriert zur Praxis. Und zwar zur leichten, einfachen Praxis. Mit Freude, mit Lachen, nicht mit der heiligen Ernsthaftigkeit, weil wir wissen, um was es geht, aber dass es eine Freude ist, Menschen das zu teilen, was wir im Alltag erleben, was wir durch dich erlebt haben. Herr, ich danke dir, dass du über dem Ganzen wachst und dass du auch freisetzt, Herr. Und dass auch die Dinge, die wir heute Abend und morgen noch hören werden, dass es auch dazugehört und wir auch weiteres dadurch inspiriert werden. Aber Herr, hier diese Leute, die sich aufgemacht haben, ich bitte dich, dass du sie segnest. Und dass du Dinge vorbereitest, ob es schon heute Nachmittag ist oder in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche auf Arbeit mit Nachbarn, mit Freunden, in der Familie oder wo auch immer. Herr, ich bitte dich, dass du dieses geistliche Auge wirklich so öffnest, dass wir plötzlich viel mehr Situationen sehen, wo wir offensiv höflich sein können und wo wir den Menschen so begegnen können und die Leute Hunger danach haben, was wir haben. Dass sie an uns erkennen, dass was anders ist. In Jesu Namen, Herr. Amen.
Amen.
Amen.